Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Am nächsten Mittwoch, am 1. März um 21 Uhr, endet die Trade-Deadline für die NHL-Clubs. Dann endet die Möglichkeit, mit anderen Teams in Verhandlungen zu treten, um Spieler zu traden, beziehungsweise den Kader für den Endspurt in der NHL-Saison schlechter oder stärker zu machen, je nachdem, was die eigene Franchise dann für Ziele hat. Und ob es den Buzz gibt jetzt rund um die Trade-Deadline und was die NHL sonst noch beschäftigt, darüber spreche ich jetzt mit dem Macher von Schlittschuhtor.de und einem Teil des Hockey Buddies Podcasts mit Tom Kanzock. Hallo Tom.
Hallo Andreas.
Ja Tom, gibt es denn den Buzz im Moment rund um die Trade-Deadline? Die NBA hat morgen schon die Trade-Deadline. Gibt es denn um die NHL jetzt auch schon die ersten Geschichten?
Geschichten gibt es auf jeden Fall und es gibt auch immer wieder Gerüchte und so Themen, die jetzt schon das ganze Jahr über aufkommen, möglicherweise, welche Spieler möglicherweise wechseln könnten. Das betrifft dann unter anderem Kevin Shattenkirk von den St. Louis Blues, weil sein Vertrag am Ende der Saison ausläuft. Und dann gibt es ganz normal die Gerüchte um Spieler von Teams, die jetzt am Ende der Tabelle stehen, wo die Teams dann vielleicht jetzt eher in die Zukunft schauen und versuchen, über Draftpicks oder über junge Spieler dann ihr Team neu aufzubauen. Und das betrifft dann eher so Teams wie die Colorado Avalanche, wo gerade zwei Spieler ganz hoch gehandelt werden und die heißen Gabriel Landeskog und Matt Duchene. Aber jetzt großartige Trades jetzt schon in den letzten Tagen oder so hatten wir jetzt nicht. Wir hatten jetzt gestern zwei Trades, die man aber getrost unter Minor League Trades abhaken kann. Also das sind keine großartigen Transaktionen, wo jetzt Spieler von großen Namen da hin und her geschoben wurden.
Sind denn jetzt hier Landeskog und Shattenkirk, sind das jetzt die prominentesten Namen, die gehandelt werden? Oder glaubst du, dass da noch ganz andere Namen ins Spiel kommen können?
Also prominent sind auf jeden Fall die Namen Shattenkirk, Duchene von Colorado und Landeskog auch von Colorado. Dann auch durchaus prominent der Name Jerome Ginla, auch von den Colorado Avalanche, die halt, also der Name, die Avs sind halt wirklich das Team, was immer wieder in Trade-Spekulationen genannt wird, weil sie halt wirklich eine historisch schlechte Saison in diesem Jahr spielen. Also ich habe das mal vor ein paar Tagen gehört, dass es im Endeffekt so ist, die Toronto Maple Leafs waren letzte Saison schon ziemlich schwach, aber sie wollten schwach sein und die Avalanche hatten eigentlich vor der Saison Playoff-Ambitionen und sind momentan auf Kurs, eine schlechtere Saison als die Maple Leafs im letzten Jahr zu spielen. Und dementsprechend sind Spieler der Avalanche halt immer wieder in Trade-Spekulationen verbunden. Ein weiterer prominenter Name wäre unter anderem Shane Doan von den Arizona Coyotes.
Mhm. Sind die Colorado Avalanche denn inzwischen schon bereit, nach dieser, du sagst es, historisch schlechten Saison, mal den Reset-Knopf zu drücken?
Ja, bereit müssten sie sein, weil das Team befindet sich eigentlich oder befand sich bis zu dieser Saison im Umbau. Man dachte, man hat jetzt langsam den Kader zusammen. Landeskog ist noch nicht so lange im Team und war ein relativ früher Pick im Draft. Matt Duchene ist seit Jahren einer der Stars der Liga. Das ist eigentlich auch mit eines der Gesichter der Franchise. Dann haben sie noch Nathan MacKinnon im Kader, den werden sie wahrscheinlich auf gar keinen Fall abgeben. Sie haben halt Jerome Ginla vor 2 Jahren, glaube ich, war das, in der Offseason unter Vertrag genommen als Free Agent, als er von den Boston Bruins kam und eine sehr gute Saison gespielt hat. Und ja, jetzt stehen sie halt wieder quasi vor den Scherben ihrer Arbeit und müssen quasi jetzt dann wirklich den harten Reset-Knopf drücken und das Team wirklich von Grund neu aufbauen.
Jetzt gibt es ja auch Teams, die ein ganz kleines bisschen überraschend sehr, sehr gut dastehen. Ich denke da an die Minnesota Wild in der Western Conference, die im Moment sogar vor Chicago stehen, die sich letzte Nacht ein wirklich faszinierendes Duell geliefert haben, was die Chicago Blackhawks dann mit 5-3 gewonnen haben. Sind denn solche Teams jetzt auch bereit, dann zu sagen, okay, wir versuchen mal jetzt vielleicht was Größeres anzugreifen? Weil, wie gesagt, Minnesota konnte man ja nicht unbedingt auf der Rechnung haben, oder?
Also Minnesota war schon so mehr der Expertentipp. Also wenn man sich, man hat sich den Kader des Teams vorher angeguckt und hat gesagt, alles klar, das ist schon kein schlechtes Team. Das war es in den letzten Jahren zuvor auch nicht. Und sie haben jetzt halt mit Bruce Brudeau auch einen der besten, zumindest Regular Coaches, der letzten 10 Jahre in der NHL hinter der Bank stehen. Also es ist schon so, dass das Team vielleicht ein bisschen overperformed im Gesamtkontext, aber es ist jetzt nicht die Riesenüberraschung. Die Frage ist, auf welcher Position sie sich wirklich verstärken wollen. Und also auf der Center-Position beispielsweise sind sie sehr gut aufgestellt. Da haben sie mit Mikko Koivu, mit Charlie Coyle und Eric Staal wirklich ein Trio mit sehr starken Centern. Und vielleicht ist es bei den Minnesota Wild eher so, dass sie in die Tiefe schauen und sich vielleicht noch einen Flügelspieler für die dritte oder vierte Reihe versuchen zu organisieren oder vielleicht noch einen Verteidiger, der ihnen mehr Tiefe gibt in der Hintermannschaft.
Die Trade Deadline ist jetzt am 1. März. Danach gibt es gar nicht mehr so viele Spiele. Also eigentlich ist das doch die Trade Deadline fast nur für die Teams interessant, die wirklich dann fast sicher in den Playoffs sind oder beziehungsweise die kurz davor sind, diesen Push zu machen. Weil so richtig viel Hilfe kann der Neue dann ja nicht sein.
Ja gut, das kommt immer darauf an, was man für einen Spieler dort bekommt. Ne? Also wenn man jetzt wirklich einen Matt Duchene, der immer wieder jetzt auch mit den Montreal Canadiens in Verbindung gesetzt wird, wenn Matt Duchene wirklich zu den Canadiens wechselt, dann sind die Canadiens einfach nochmal zusätzlich weiter nach oben gerückt, wenn es darum geht, um den Cup zu holen, um die Siegchancen, sag ich mal, dann einzuschätzen. Also insofern, so ein Name wie Matt Duchene könnte durchaus schon ein Team verändern, beziehungsweise auch die Chancen des Teams verändern. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Trade-Deadline klingt zwar so, als wenn man danach absolut keine Trades mehr machen darf. Es ist in der NHL ein bisschen komisch gehandelt, und zwar dürfen die Teams danach tatsächlich weiter traden, aber getradete Spieler dürfen in den Playoffs dann nicht mehr eingesetzt werden. Also das heißt, also man merkt es dann ab und zu, wenn die Playoffs beginnen, Teams, die ausgeschieden sind, verschieben dann hier und da mal einen Draftpick und talentierte Spieler. Also das ist, es hört dann nicht komplett auf mit den Trades. Ja. Und was die Trade Deadline dieses Jahr sicher auch noch interessant machen wird, ist, dass das Vegas-Team, welches ab der kommenden Saison in der NHL spielen wird, jetzt ab dieser Saison oder beziehungsweise schon zu dieser Trade Deadline Trades machen darf.
Ja, wie sieht das dann aus mit dem Las Vegas-Team? Wie dürfen sie sich dann von den anderen Teams bedienen?
Also es ist so, dass sie, es gibt ja dann vor dem NHL-Draft gibt es den Expansion-Draft, wo das Vegas-Team, also vorher müssen die anderen 30 Teams der NHL eine Liste einreichen mit Spielern, die sie aus ihrem Kader schützen. Mhm. Da gibt es Regularien, das betrifft Spieldauer in der NHL, das betrifft Verträge und so weiter. Dann reichen sie die Liste ein mit Spielern, die sie beschützen, und dann bleiben halt hier und da Spieler frei. Und das sind teilweise auch Spieler, die jetzt, sage ich mal, nicht so ganz schlecht sind. Also nicht jedes Team, jetzt denken wir an zum Beispiel Pittsburgh, die Probleme bekommen werden, Marc-André Fleury und Matt Murray im Tor zu beschützen. Dann kommt das Vegas-Team jetzt zur Trade-Deadline so rein, dass die Teams mit dem Vegas-Team vereinbaren können, passt auf, wir können nur einen unserer, wir bleiben beim Beispiel Pittsburgh, wir können nur einen der beiden Goalies beschützen, aber wir möchten gerne beide behalten. Ihr bekommt von uns einen Zweitrunden-Pick im kommenden Draft und dafür berührt ihr nicht einen unserer beiden Goalies.
Ja, also eine ganz interessante Konstellation, die sich dann zur neuen Saison ergibt mit den Las Vegas Knights, heißen sie, ne?
Las Vegas Golden Knights. Nur Vegas Golden Knights. Das Las haben sie gestrichen.
Ja, die Vegas Golden Knights, die dann in der kommenden Saison in der NHL eingreifen werden. Gibt es sonst noch Teams, bei denen du jetzt sagen würdest, okay, die müssen noch was tun Richtung Trade Deadline? Ich meine, die Metropolitan Division ist unglaublich stark besetzt in diesem Jahr. Mit Washington, mit Pittsburgh, mit auch Columbus. Gibt es da noch irgendwen, den du siehst, der wahrscheinlich noch was machen wird, was machen muss?
Also das große Problem ist, dass mehr als die Hälfte der Teams aktuell noch irgendwie im Playoff-Rennen sind und dass viele Teams jetzt wahrscheinlich in dieser einen Woche, die jetzt noch ist, erstmal herausfinden müssen, wo sie überhaupt stehen. Sind wir ein Playoff-Team? Sind wir vielleicht so weit, dass wir um den Cup mitspielen können, oder sind wir vielleicht ein Team, was dran vorbeischrammt? Oder sagen wir, okay, die Saison lief bis jetzt ganz gut. Aber vielleicht lassen wir es jetzt sein und versuchen dann in der nächsten Saison anzugreifen und geben vielleicht nochmal den einen oder anderen Spieler ab. Nicht unsere Topstars und nicht unsere super Nachwuchsspieler, aber versuchen vielleicht nochmal einen Zweit- oder einen Drittrunden-Pick zu bekommen, um dann in der nächsten Saison ein besseres Team zu haben. Also wir haben im Osten, weil du es gerade angesprochen hast, die Carolina Hurricanes sind momentan auf dem 10. Platz in der Eastern Conference. Wenn wir das Wildcard-Rennen anschauen, Florida befindet sich auf dem zweiten Wildcard-Platz mit 66 Punkten und Carolina ist 10 Punkte dahinter. Das ist im Endeffekt, ist das eine gute Woche für ein NHL-Team, eine schlechte Woche für das andere Team und schon kann das ganze Rennen wieder anders aussehen. Also eigentlich die komplette Eastern Conference ist momentan noch im Playoff-Rennen.
Und vor allen Dingen Carolina hat noch zwei Spiele weniger als, beziehungsweise zwei oder drei Spiele weniger.
Ja.
Als die meisten anderen Teams dort in der Eastern Conference. Also die Trade Deadline wird uns bis nächsten Mittwoch noch sehr, sehr beschäftigen. Dann live 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr auf meinsportradio.de. Dort werden wir euch über die letzten Trades dann live informieren. Letzte Nacht hat es ein sehr, sehr interessantes, ein sehr faszinierendes Duell gegeben. Das nämlich zwischen zwei der größten Nachwuchshoffnungen, die NHL im Moment so zu bieten hat. Patrick Laine auf der Seite für die Winnipeg Jets. Und Auston Matthews für die Toronto Maple Leafs. Es ging am Ende 5-4 nach Overtime für die Maple Leafs aus. Wer hat das Duell denn zwischen Patrick Laine und Auston Matthews gewonnen?
Die Toronto Maple Leafs, weil sie das Spiel am Ende gewonnen haben. Im Endeffekt, es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abgedroschen, aber ich glaube, jetzt gerade in der letzten Nacht haben die Fans gewonnen, weil sie einfach ein sehr gutes Eishockeyspiel mit vielen, vielen tollen Szenen erleben durften. Und ja, es war tatsächlich so ein bisschen wieder diese kanadische Rivalität zwischen zwei kanadischen Teams, die nach und nach besser werden. Aber ich würde jetzt, klar, Laine hat doppelt getroffen. Ich glaube, Matthews hat drei Vorlagen gemacht gestern Nacht. Genau, drei Vorlagen. Also hat er auch gepunktet. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, würde jetzt gar nicht direkt darauf schauen, welcher der beiden Spieler hat jetzt hier dieses Duell gewonnen, beziehungsweise welches Team hat den besseren Draftpick gemacht, weil im Grunde, wenn wir uns die Toronto Maple Leafs anschauen vor der Saison, sie haben Nummer 1 Center gebraucht, der die Franchise über die nächsten Jahre prägt. Den haben sie mit Auston Matthews bekommen. Und den Winnipeg Jets hat einen Scoring-Winger gefehlt, wenn man das so ausdrücken will. Also jemand, der ihn Tore schießt, der an der Seite von Mark Scheifele spielen kann und der für 30 oder mehr Tore im Jahr gut ist. Und den haben sie mit Patrick Laine bekommen. Also beide Teams haben eigentlich mit ihren Draftpicks das Optimum erhalten, was sie vor der Saison benötigt haben. Und es wird tatsächlich sehr schön zu beobachten sein in den kommenden Jahren, wie sich das entwickelt. Das ist ja, erinnert ja ein wenig an die Ovechkin-Crosby-Geschichte vor nicht allzu langer Zeit.
2015 wurden Connor McDavid und Jack Eichel auf Platz 1 und 2 gedraftet. Dann gab es aber zwischendurch die Connor McDavid-Verletzung, wo das dieses Rookie of the Year-Rennen dann eher einseitig ausgefallen ist. Jetzt gehen Auston Matthews und Patrick Laine quasi, ja, Kopf an Kopf da in dieses Rookie of the Year Rennen. Wer macht denn im Moment den besseren Eindruck von den beiden jungen Spielern?
Ach, das ist sehr schwer zu sagen. Wir haben ja bei den Maple Leafs ja nicht nur Matthews und Laine, die dort so super performen. Wir haben dort noch einen Mitch Marner, der, glaube ich, das Rookie-Scoring noch anführt. Wir haben noch William Nylander bei den Rookies, der ist vielleicht raus jetzt, wenn wir auf das Calder Trophy Rennen schauen. Es ist im Endeffekt so, dass das am Ende wahrscheinlich eher, dass die Voter sich wahrscheinlich eher Richtung Matthews konzentrieren werden, weil er die kompliziertere oder schwierigere Position spielt als Center. Da hat Laine einfach auf dem Flügel, sag ich mal, in der Hinsicht das Nachsehen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass auch noch Matt Murray, der zwar in der letzten Saison den Stanley Cup mit den Pittsburgh Penguins gewonnen hat, aber auch er gilt laut NHL-Regularien in dieser Saison noch als Rookie. Also könnte theoretisch auch er noch die Calder Trophy gewinnen, was ich aber für unwahrscheinlich halte.
Aber ist ja durchaus ein faszinierendes Rennen in den letzten Jahren. Kommen ja im Moment sehr, sehr viele kommende Stars nach. Die Draft-Jahrgänge waren nicht so schlecht, oder?
Die Draft-Jahrgänge waren jetzt in den letzten, sagen wir mal, 3 Jahren nicht so schlecht. Der kommende Draft soll jetzt nicht mehr ganz so stark sein. Da soll es dann wirklich ab dem 5., 6. Pick schon einen relativen Qualitätsabfall geben. Klingt hart, aber ist halt, also wir sprechen hier von Profisportlern, also da soll dann die Qualität nicht mehr die sein, die wir jetzt in den letzten Drafts gesehen haben. Ja, und ich glaube, was halt auch dazu kommt, ist halt, dass die Spieler, die jungen Spieler, die jetzt hochkommen, Leine, Matthews, Marner, dass die einfach schon auch in ihrer ganzen Ausbildung viel weiter sind, dass auch die NHL-Teams durch den Salary Cap einfach gezwungen sind, diese Spieler auch früh einzusetzen, um auch Gehälter zu sparen und da ein gutes Team aufs Eis zu schicken. Und dann gerade wenn man so Gehälter sparen muss, hilft es natürlich auch, wenn die Spieler, die dann reinkommen, auch besser ausgebildet sind. Also wir haben hier schon, sag ich mal, in den letzten Jahren auch das Glück als NHL-Fans, dass wir hier so eine Art Generationswechsel miterleben dürfen, und das, was wir da momentan sehen, macht halt sehr, sehr viel Spaß und sehr viel Freude auf das, was in den kommenden Jahren halt noch kommt.
Also, wir können uns auf eine ganze Menge Spaß freuen mit den jungen Leuten, die da so nachgekommen sind, unter anderem ja auch Leon Draisaitl, der jetzt schon ein bisschen länger in der NHL ist, der ist ja mit seinen Edmonton Oilers dieses Jahr auch sehr, sehr gut dabei. Ein anderes Thema, was die Vereine, was die Clubs in den letzten Wochen beschäftigt hat, ist die sogenannte Bye Week. Es gab jetzt zwei Wochen, in denen die Teams eine komplette Woche frei hatten. Tom, warum ist das passiert? Oder warum wurde das so beschlossen, dass die Teams eine Woche Bye Week haben? Weil sie haben sich hinterher darüber beschwert, oder manche haben gesagt, jo, es ist ein bisschen schwierig, da wieder reinzukommen in den Trott. Viele haben früh ihre Spiele danach verloren.
Ja, es ist so, dass das, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, war das eine Vereinbarung zwischen der NHLPA, also der Spielergewerkschaft, und der NHL selbst, eine fünftägige Pause für jedes Team innerhalb der Saison quasi einzubauen, um einfach den Spielern nochmal eine zusätzliche Pause. Also in der NHL ist es so, dass es um Weihnachten rum eine dreitägige Pause gibt, und ich glaube zum
All-Star-Game.
Wie heißt das?
All-Star-Game.
Zum All-Star-Game, genau, danke, Entschuldigung. und jetzt haben sie halt nochmal diese fünftägige Bye-Week, die wir ja auch von der NFL beispielsweise kennen. Dieser Zeitraum ist allerdings nicht so, dass er jetzt in den letzten zwei Wochen eingebaut wurde, sondern es zieht sich jetzt tatsächlich schon eine ganze Weile. Wir hatten jetzt nur in den letzten zwei Wochen so, dass wir, oder ja, vor zwei Wochen war es so, dass 9 Teams gleichzeitig in der Bye-Week waren und dadurch relativ wenige Spiele tagtäglich zustande gekommen sind. Was die Kritiker der Bye Week sagen, ist zum einen, die Spieler sind halt 5 Tage nicht auf dem Eis, also sie dürfen auch nicht trainieren in diesem Zeitraum. Das kritisieren dann natürlich die Coaches und die General Manager auch gewissermaßen. Die Spieler finden das, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass sie mal 5 Tage weg vom Eis sind und auch mal so den Kopf freikriegen können, vielleicht auch sogar mal nochmal einen kurzen Urlaub machen können oder sowas. Das Problem ist, dass ein großer Teil der Teams, die dann aus der Bye Week zurückkommen, ihre Spiele auch verlieren. Also ich habe hier eine Zahl vom 19. Februar auf NBC gefunden. Da war der Rekord der Teams, die aus der Bye Week kommen, war 3-12-4. Also das heißt 3 Siege, 12 Niederlagen und 4 Overtime- oder Shootout-Niederlagen. Das ist schon ein enormer Anteil an Teams, die dann aus der Bye Week kommen und das erste Spiel erstmal verlieren. Was natürlich auch viele Teams kritisch sehen, ist die Tatsache, dass wenn ein Team 5 Tage Pause hat, dass die anderen Teams in der Conference, in der Division halt weiterspielen und dass wir dann zu so einem Fall kommen, wie wir ihn vor zwei Wochen noch hatten, dass die Toronto Maple Leafs zwar auf dem zweiten Wildcard-Platz in der Atlantic Division standen, aber noch 5 Spiele weniger hatten, als ich glaube, die Boston Bruins standen zu dem Zeitpunkt auf dem dritten Platz in der Division. Und dadurch haben wir dann das Problem, dass die Tabelle etwas auseinandergezogen ist und dann auch wieder das, was wir eben schon bei der Trade-Deadline angesprochen hatten, dass die Teams nicht so ganz genau wissen, vielleicht nicht ganz genau wissen, wo sie denn jetzt tatsächlich stehen, und dass sich das jetzt erst bis zur Trade-Deadline sollten alle Teams wieder so im Rahmen von einem Spiel Unterschied ungefähr sein, und dann wird sich das erst wieder herausstellen. Also ja, da gibt es auf jeden Fall Arbeit. Ich hatte jetzt auch in einem anderen US-Podcast schon eine interessante Idee gehört, wie man die Bye Week vielleicht in der kommenden Saison anpassen könnte. Da ging es dann darum, dass man die Bye Week vielleicht conference-weise macht, also dass die Conference, die Western Conference für eine Woche Pause macht und nur die Eastern Conference Teams untereinander spielen und dann die Woche darauf macht das dann die Western Conference selbst. Mhm. Vielleicht ist das eine Idee für die Zukunft, um da so eine Chancengleichheit, sage ich mal, herzustellen.
Eine andere Frage ist ja auch, nächstes Jahr ist wieder Olympia. Die NHL hat sich wohl noch nicht entschieden, ob sie ihre Spieler dahin schickt zu Olympia. Was würde denn passieren, sollte sich die Liga dafür entscheiden, dass sie Spieler nach Pyeongchang schickt?
Dann gibt es auf jeden Fall im kommenden Jahr kein All-Star-Game. Mhm. Also wir haben bisher auch noch keinen Standort benannt bekommen, wo das All-Star-Game in der kommenden Saison stattfinden sollte. Mhm. In der Regel ist das meistens so ein Dreiviertel bis Jahr vorher bekannt. Es kann sein, dass das daran liegt, dass es immer noch Verhandlungen gibt mit Olympia beziehungsweise mit der IIHF. Da geht es ja um Versicherungssummen, da geht es auch um Kompensationen. Was passiert, wenn ein Spieler sich verletzt? Das ist gut, das ist über die Versicherung abgeklärt. Aber was passiert jetzt zum Beispiel, die Aufwandsentschädigung für die Kosten? Die NHL muss dann für 2 Wochen mindestens ihren Spielbetrieb einstellen. Da gehen natürlich Millionen Dollar verloren, die dann irgendwie wieder reingewirtschaftet werden müssen. Und ja, auf Seiten der NHL, das wird oft kritisiert, hat man vielleicht noch nicht so ganz erkannt, inwiefern halt dieses olympische Turnier auch als Werbeplattform für die beste Liga der Welt eigentlich gilt. Und was ich nicht glaube, dass es wirklich hilfreich ist für die NHL, Pyeongchang auszulassen und dann 4 Jahre später nach Peking zu gehen.
Mhm. Nee. Ich glaube, ja doch, Peking, ja. ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Frage. Und ich glaube persönlich auch, dass der NHL es sehr, sehr gut zu Gesicht stehen würde, würde sie dann nach Pyeongchang gehen, weil ein olympisches Turnier mit sämtlichen Spielern in Russland, in Tschechien, in Kanada und in den USA ist ja dann auch ein Straßenfeger in jedem olympischen Turnier. Und was haben wir für unglaubliche Spiele da schon gesehen?
Ja. Wir haben unglaubliche Spiele gesehen. Wir haben teilweise ich erinnere mich zum Beispiel an das Turnier in Vancouver, was glaube ich 2010 war, wenn ich jetzt richtig liege, was als eines der besten olympischen Eishockey-Turniere aller Zeiten bezeichnet wird, noch heute. Und ja, gut, das war halt in Vancouver, da war die NHL sowieso sehr nah dran, da waren die Mannschaften aus NHL-Spielern gespickt und jetzt in Sochi war es ja ähnlich, hat die NHL auch extra eine Pause gemacht. Teilweise sind die Spieler dann einen Tag vor ihrem ersten Gruppenspiel dann angereist und standen quasi ein paar Stunden später noch mit Jetlag zum ersten Spiel auf dem Eis. Also es gibt schon die Möglichkeiten. Es gab ja auch schon erste Spieler und tatsächlich sogar den General Manager der Washington Capitals, der gesagt hat, okay, wenn die NHL jetzt nicht sagt, wir schicken die Spieler, wir machen eine extra Pause, dann dürfen Spieler wie Alex Ovechkin oder Niklas Bäckström trotzdem nach Olympia reisen und das an dem Turnier teilnehmen und wir werden sie dafür nicht bestrafen.
Also wir werden sehen, was die NHL sich überlegt für Pyeongchang. Ein kurzes Thema würde ich ganz gerne noch angesprochen haben. Die Montreal Canadiens haben jetzt mit Coach Claude Julien den ersten Sieg eingefahren. Es war eher eine gezwungene Nummer bei den New York Rangers mit 3-2 im Shootout. Paul Byron hat den entscheidenden Penalty geschossen. Ist das dann so ein ganz kleines bisschen, dass der Druck von den Canadiens und von Claude Julien erstmal runterfällt, weil so schlecht stehen sie ja gar nicht da in der Atlantic Division jetzt?
Ja, so wirklich einen Druck hatten sie ja nicht. Also ich glaube, wir hatten das ja beim letzten Mal schon angesprochen. Sie führen noch ihre Division an. Sie haben zwar ein bisschen Druck, haben auch ein bisschen nachgelassen. Aber sie stehen jetzt nicht so schlecht da, dass man sich da tatsächlich große Sorgen um die Playoff-Teilnahme machen muss. Also klar, wir haben es angesprochen, die Eastern Conference ist sehr, sehr eng und die Atlantic Division, da fehlen auch nicht viele Punkte, um vom Platz 1 bis auf die Wildcard-Plätze runterzufallen. Allerdings, wenn die Canadiens jetzt so langsam wieder in die Spur kommen, wenn Carey Price wieder die Leistung abruft, die er in der Vorsaison abgerufen hat, beziehungsweise bis zum Jahreswechsel abgerufen hat, dann sehe ich für die Montreal Canadiens keine Gefahr, dass sie nicht als Erster der Atlantic Division in die Playoffs einziehen.
Ja, und das werden wir dann in den nächsten Wochen und Monaten verfolgen können. Das war mal wieder ein Überblick über die NHL. Nicht vergessen, nächsten Mittwoch 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr unsere große Sendung zur NHL Trade Deadline. Das war Tom Kanzock mit seinen Einschätzungen. Tom Kanzock von Schlittschuhtour.de und dem Hockey Buddies Podcast. Danke, Tom.
Vielen Dank. Wild Thing.
Die Rugby Europe Championship. Live auf meinsportradio.de. Deutschland gegen Spanien. Am 11. März ab 16.10 Uhr. Live aus Köln.
Du willst noch Tickets gewinnen? Dann nimm noch schnell an unserem Gewinnspiel teil und sichere dir zwei Tickets.
Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.